B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wladimir Putin ist seit heute wieder Präsident, doch wir wollen nicht nur über Putin sprechen, sondern über Russland und die Menschen dort. Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen. Bei uns zu Gast im Studio ist der Autor und Journalist Jens Mühling. Hallo Jens.
Hallo Annika.
Du bist schon mehrmals kreuz und quer durch Russland gereist und hast auch ein Buch darüber geschrieben, da kommen wir später zu. Außerdem mit dabei Markus Franja aus der Redaktion.
Hallo, schönen guten Abend.
Daniel Stender aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Sophie Stiegler aus den Nachrichten.
Hallo.
Nastja Schwabska in der Technik und am Mikrofon Anneke Schäfer. Sophie, komme kurz zu dir. Du hast heute Nachrichten gemacht. Was war denn heute los in Russland?
Naja, wir haben es gerade in den 19 Uhr Nachrichten schon, 18 Uhr sind wir noch, ne?
18 Uhr.
gerade schon eine Zusammenfassung gehört. Also klar, bei uns in den Nachrichten ging es den ganzen Tag um die Vereidigung von Putin zum dritten Mal. Die prunkvolle Zeremonie, wen er alles eingeladen hatte, naja, ganz so sehr hat uns das nicht interessiert. Uns haben vielmehr die Demonstrationen interessiert, dass gestern und heute wieder mehrere hundert Menschen vorübergehend festgenommen worden sind, die gegen Putin demonstriert haben, weil die Kundgebungen sind dann natürlich nicht genehmigt. Sie würden ja auch nicht genehmigt, wenn man fragen würde, gehe ich jetzt mal von aus. Und genau, das hat uns interessiert und später, große Überraschung, hat er ja auch seinen Parteifreund Medvedev vorgeschlagen, ihn jetzt als Regierungschef zu ersetzen. Das haben wir auch vermeldet.
Obwohl es ja vorhersehbar war, aber klar, gehört zum Protokoll, ne?
Genau.
Jens, was glaubst du, steht die Mehrheit hinter Putin?
Also bevor ich dazu komme, ganz kurz, diese Sendung fängt ja schon mal sehr gut an. Ihr habt es gleich zu Anfang geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich Hurra zur Amtseinführung von Wladimir Putin gerufen habe.
Das war kurz vor den Nachrichten, wer es gerade nicht gehört hat.
Was ich ja unter normalen Umständen niemals tun würde.
Wir auch nicht.
Gut, dass wir das also klargestellt haben. Spontan entstanden, ja, das ist gut, dass wir es klarstellen. Ja.
Was die Frage nach der Mehrheit angeht, ich glaube, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Die Mehrheit steht immer noch hinter Wladimir Putin. Es ist allerdings eine deutlich kleinere Mehrheit, als es das noch vor 8 Jahren der Fall war, als Putin zum letzten Mal als Präsident eingeführt wurde. Das zeigt sowohl das offizielle Wahlergebnis als auch das Wahlergebnis, das man tatsächlich vermuten muss, wenn man die Wahlfälschungen berücksichtigt. Und man sieht es ja auch an dem, was Sophie gerade schon gesagt hat. Gestern hunderte von Verhaftungen, harte Zusammenstöße mit der Polizei. Das alles hat es vor 8 Jahren in keiner Weise gegeben. Also man sieht sehr deutlich, dass das eine etwas andere Amtseinführung ist als noch vor 8 Jahren.
Okay, kommen wir später noch dazu. Wir wollen jetzt einmal ein Stück Musik hören und zwar Vasya Oblomov, den Titel Poka Medved.
Paka Medved. Das ist ein Protestsong, der in den letzten Monaten oft bei den Demonstrationen gelaufen ist. Vasya Oblomov, ein junger Hip-Hop-Musiker aus Rostov am Don, der zusammen mit den zwei Fernsehmoderatoren Xenia Sobchak und Leonid Parfionov ein Abschiedslied auf Medvedev eingespielt hat. Paka Medved heißt wörtlich übersetzt Tschüss Bär.
So, hallo zurück bei der Redaktionskonferenz. Jens, sag nochmal, was haben wir gerade gehört? Und auch die Übersetzung hattest du eben vorher gesagt. Was war das?
Ja, das Stück heißt Paka Medved. Das heißt wörtlich übersetzt Tschüss Bär. Das ist natürlich so eine Verballhornung des Nachnamens von Medvedev. Medvedev kommt vom Wortstamm Medved, also wörtlich übersetzt sowas wie Bärchen. Und die drei, die hier singen, sind Vasya Oblomov, junger Hip-Hop-Musiker, und zwei Fernsehmoderatoren, so also aus der Opposition, Xenia Sobchak und Leonid Parfionov, die hier zu dritt Medvedev verabschieden und ihm hinterherrufen, du hast 4 Jahre lang auf deinem Sessel gesessen, nichts getan, nur den Platz für Putin freigehalten. Was sollte das eigentlich alles?
Und das geht jetzt gegen Medvedev? Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht Lieder gegen Putin noch verbreiteter sind oder so. Gibt's da auch viel? Und wie viel wird es so gehört, gespielt?
Naja, ich finde das gar nicht so überraschend, dass jetzt, das Lied ist natürlich noch während der Proteste im Dezember entstanden und dass damals die Wut auf Medvedev groß war, finde ich nicht so überraschend, denn Medvedev hat ja immer während dieser 4 Jahre, die er Präsident war, so getan, als sei er wirklich Präsident und als sei er auch ein anderer Präsident als Putin, ein demokratischerer, einer, der mehr Wert legt auf Offenheit, Transparenz. Und dann stellte sich sehr plötzlich heraus, dass das alles so ein bisschen so eine Scharade war. Und es wurde auch kein großer Hehl mehr daraus gemacht. Und dass danach die Wut auf Medvedev groß war, war ja klar.
Ist denn wirklich, ich hatte auch gelesen, dass so ein paar Modernisierungen auch da Medvedev kamen, die jetzt angeblich, wo man halt fürchtet, dass Putin die wieder zurückschrauben könnte, ist da was dran?
Also sagen wir, Medvedev hat immer sehr viel über Modernisierung geredet. Er hat auch einzelne Dinge angestoßen, aber vieles davon wurde halt jetzt gerade in der Endphase dann wirklich als Makulatur wahrgenommen. Also zum Beispiel in diesem Lied ist die Rede von der berühmten Polizeireform. Die Polizei in Russland notorisch korrupt, sehr gehasst in der Bevölkerung. Medvedev hat eine große Polizeireform angekündigt, die sich dann im Wesentlichen darauf beschränkte, dass er die Polizisten umbenannt hat von Milizionieri, also Milizionäre, in Polizeiskie, Polizisten. Das war der ganze Unterschied.
Und Milizionäre war vorher sozusagen das normale Wort für Polizisten?
Genau, richtig.
Okay, das sagt ja auch schon einiges aus, oder? Weil ich meine, bei uns hat ja Miliz so einen ganz negativen Beigeschmack.
Ja. Deswegen hatte diese Reform durchaus auch was Vielversprechendes, jedenfalls dem Klang nach, nämlich eine Zivilisierung der Polizei. Nur leider hat sich das im Wesentlichen auf den Namen und auf die Uniformen beschränkt.
Okay. Kommen wir später vielleicht nochmal genau auf solche Details. Jetzt würde ich gerne über dein Buch sprechen, das heißt Mein russisches Abenteuer. Vielleicht willst du einfach mal ein Stück vorlesen oder davor noch musst du dem noch was voranstellen, damit du das einordnen kannst?
Ja, ich würde vielleicht ein Stück aus dem ersten Kapitel, also ganz vom Anfang vorlesen, das so ein bisschen erklärt, wie es zu dieser ganzen Geschichte gekommen ist. Also mein ganzes Interesse an Russland begann vor ziemlich genau 10 Jahren, als ich in Berlin einen Mann namens Juri kennenlernte, der inzwischen ein guter Freund von mir ist. Wir haben uns mehr oder weniger zufällig kennengelernt. Eine Freundin von mir wollte bei Juri ein Praktikum machen. Juri war damals Fernsehproduzent in Berlin, kam aus Moskau und hatte sich in Berlin so ein kleines Fernsehstudio aufgebaut, mit dem er Filme produzierte, die er an deutsche Fernsehmagazine verkaufte. Und diese Freundin von mir interessierte sich dafür eine Praktikumsstelle, wollte, dass ich mitkomme, nur zur Sicherheit. Ein russischer Mann, allein in dessen Wohnung, ihr war das nicht so ganz geheuer. Ich bin dann also mitgegangen und wir lernten Juri kennen, einen Mann mit schwerem slawischen Akzent, bisschen älter als ich, der uns, also noch bevor wir anfingen, über das Praktikum zu sprechen, erstmal einen seiner Filme zeigte. Das war so eine ganz unglaubliche Geschichte über einen Club in Moskau für schwerreiche, gelangweilte Milliardäre, die alles im Leben haben, sich alles leisten können, außer einer Sache, wie dann der Sprecher in dem Film bemerkte, das Unerwartete. Und dieser Club funktioniert so, dass man da einen wahnsinnig hohen Mitgliedsbeitrag zahlt und dafür 3 unerwartete Erlebnisse im Jahr geboten bekommt. Die Mitglieder des Clubs sind dann alle so ehemalige KGB-Agenten, die den Alltag ihrer Kunden bis ins Kleinste ausspionieren und dann so zum passenden Zeitpunkt so Zufallsereignisse inszenieren.
Ein Krokodil im Klo platzieren oder sowas.
In der Regel waren diese Zufallsereignisse erotischer Natur.
Ach so.
Okay. Naja, die Leute haben dann ständig schon in Erwartung dieser Begegnungen gelebt, oder?
Genau. Und einer der Mitglieder sagte dann auch am Ende so ganz philosophisch, dass dieser Club sein Leben verändert habe, denn er wisse ja nie genau, wann jetzt dieser Zufall in sein Leben einbreche. Und deswegen begegne er grundsätzlich jeder Frau, die er treffe, wie einer potenziellen Agentin des Clubs. Und erlebe so nicht 3 Abenteuer im Jahr, sondern Dutzende.
Super Geschäftsmodell.
Genau, und als dann der Film zu Ende war, sah Juri uns abwartend an und hier steige ich jetzt in den Buchtext ein. Ist ja unglaublich, sagte ich. Dieser Club, wer kommt auf sowas? Christina, meine Freundin, sagte gar nichts. Sie starrte nur stumm auf den Bildschirm. Ich komme auf sowas, sagte Juri. Den Club gibt es nicht. Die Geschichte ist erfunden. Die Darsteller sind Freunde von mir. Christina schwieg. Ich lächelte unsicher. Wisst ihr, sagte Juri, die wahren Geschichten in Russland sind unglaublicher als alles, was ich mir ausdenken könnte. Bloß kauft mir die in Deutschland niemand ab. Also erzähle ich die Geschichten, die man hier über Russland hören will. Ich fühlte mich ertappt. Tatsächlich hatte der Film das unklare Klischeebild bestätigt, das ich mir von Juris Heimat machte. Christina räusperte sich. Ihr sei da gerade ein Termin eingefallen, sagte sie. Den habe sie ganz vergessen. Sie müsse dringend los. Ich blieb noch eine Weile. Gemeinsam aßen Juri und ich den Konfekt auf. Er erzählte von Russland, von seinem Studium, seiner Karriere im russischen Privatfernsehen. Es war gut gelaufen für ihn, aber irgendwann hatte er Moskau einfach nicht mehr ausgehalten und war nach Berlin gegangen. Er kannte niemanden in Deutschland. Trotzdem hatte er es geschafft, ein kleines Studio aufzubauen, das halbwegs erfolgreich Fernsehfilme verkaufte. Ich fragte, was an Moskau so schlimm gewesen sei. Juri überlegte einen Moment. »Russland ist ein ziemlich interessantes Land«, sagte er. Und genau das ist das Problem. Es ist zu interessant. Es passiert so viel. Du weißt morgens nicht, wie der Tag endet. Er führte diesen Gedanken noch eine Weile aus. Ich hörte schweigend zu, während irgendwo in meinem Kopf eine lautlose, langfristige Weichenstellung stattfand. Ich versuchte, mir ein Land vorzustellen, in dem zu viel passiert. Ein Land, in dem die wahren Geschichten unglaublicher sind als die ausgedachten. Am nächsten Tag rief Christina mich an. Sie wollte ihre journalistische Karriere nicht mit getürkten Fernsehfilmen beginnen. Sie hatte Juri das Praktikum abgesagt. Ich rief Juri an und sagte zu. Bevor ich Juri kennenlernte, war Russland ein weißer Fleck auf meiner inneren Landkarte. Genauer gesagt, ein Loch. Als Kind hatte ich ein großes Puzzle. Zusammengesetzt zeigte es die Weltkarte. Jedes Land hatte seine eigene Farbe. Manche Farben füllten viele Puzzleteile, andere nur wenige. Einige Länder, Liechtenstein, Malta, Andorra, waren so klein, dass sie sich ihr Puzzleteil mit anderen Ländern teilen mussten. Das waren die einfachen Länder. Man wusste gleich, wo sie hingehören. Es gab sehr viele olivgrüne Puzzleteile. Das war die Sowjetunion. Sie war größer als jedes andere Land, viel größer. Die Sowjetunion war das schwierigste Land von allen. Sie war schwieriger als die Ozeane, die natürlich noch viel größer waren, aber bei denen konnte man sich an die Längen und Breiten gerade halten, die ihr helfendes Netz über alle hellblauen Puzzleteile spannten. In der Sowjetunion gab es keine Linien. Es gab nur einförmig olivgrüne Puzzleteile, die alle gleich aussahen. Jedes Mal, wenn ich das Puzzle zusammensetzte, ließ sich die Sowjetunion bis zum Schluss übrig. Und in diesem Stadium hat sich mir die Weltkarte eingeprägt. Ein buntes Puzzle mit einem großen, frustrierenden Loch oben rechts.
Das war Jens Mühling mit deinem Auszug aus seinem Buch Mein russisches Abenteuer. Bevor wir das jetzt genauer uns noch anhören, wie es weitergeht und ob Jens vielleicht es geschafft hat, dieses Puzzle ein bisschen zu schließen mittlerweile, wollen wir noch mal Musik hören. Und zwar von Rotfront, B-Style. Jens, willst du dazu noch mal was sagen? Was ist das?
Ja, Rotfront ist eine russische Band, die aus Berlin, also eine von emigrierten Russen gegründete Band in Berlin, die ein sehr schönes Album gemacht haben mit dem Titel Emigrantski Ragamuffin. Und wir hören jetzt den Titel B-Style. Da geht's um Berlin.
Das war Rotfront mit B-Style. Wir sind hier in der Redaktionskonferenz von D-Radio Wissen und haben zu Gast Jens Mühling, der eben aus seinem Buch vorgelesen hat, Mein russisches Abenteuer. Da ging es um Juri, einen Fernsehredakteur in Berlin an der Stelle, der erfundene Geschichten verkaufen wollte, weil er meinte, die echten Geschichten aus Russland sind so unglaublich, dass sie keiner kauft. Und deshalb denkt er sich welche aus, die besser die Klischees bedienen. Ja, Klischees fallen einem zu Russland viele ein. Wollen wir mal auch noch drauf eingehen? Und da gibt es auch eine Frage zu, oder Daniel?
Ja, es gibt eine Frage über Facebook, weil auch dort haben wir diese Sendung angeteased mit den Worten Schnee, Wodka, Weite und haben dann darüber haben gesagt, dass wir auch über Klischees sprechen wollen. Und ich habe dazu auch ein Bild hochgeladen. Das ist das Cover deines Buches, Jens. Und darauf ist eine verschneite Landschaft zu sehen, ein Wald, ein Lader, ein roter Stern und eine kleine Person im Hintergrund. Und Jason Wegner hat das dann zum Anlass genommen zu schreiben, wie schön, dass das Cover des Buches und euer Foto vom Autor, wenn es denn der Autor ist, zwei der Klischees Schnee und Weite bedient. Und ein Lader musste auch noch mit aufs Bild. Ja, wie ist es zu diesem Cover gekommen? Und bezieht sich das auf irgendeine der Geschichten in deinem Buch?
Ja, also erstmal der kleine Mann auf dem Cover, das bin nicht ich, das ist mein russischer Stuntman.
Okay. Hat man es geschafft, wenn man ein russisches Double hat.
Ja, genau.
Es war dir zu kalt.
Ja, es war mir zu kalt, genau. Wie es zu diesem Bild gekommen ist, ist eine lange und sehr komplizierte und wahrscheinlich auch ein bisschen langweilige Geschichte. Aber
der Verlag.
Das ist hier, dass das natürlich so ein bisschen mit Klischees spielt, das ist ja offensichtlich. Ich finde aber das Bild tatsächlich auf eine sehr charakteristische Weise sibirisch und habe es deswegen auch sehr befürwortet beim Verlag.
Ich finde es auch schön. Ja. Also es ist ein wirklich sehr stimmungsvolles Bild auch.
Genau. Und dass in Russland viele Ladas rumfahren, ist ja auch kein Klischee. Das ist ja tatsächlich so. Und dass es viel schneit, das stimmt auch. Die Klischee-Elemente, also man sieht auf dem Cover natürlich auch so einen kleinen roten Stern, ohne das geht's natürlich nicht, so eine etwas angerostete russisch-sowjetische Schriftart und so weiter. Ja, diese Frage wäre vielleicht eher an den Verlag zu richten, aber ich bin im Grunde schon sehr glücklich mit der Aufmachung des Covers und dass ein bisschen mit Klischees gespielt wird. ist wahrscheinlich umgänglich. Man sieht das ja auch schon, du hast ja eben erzählt, wie ihr die Sendung hier im Internet angekündigt habt. Schneeweite und Wodka war das, richtig?
Schnee-Wodka-Weite, ja, genau.
Ach so. Hm.
Ja, komm, genau. Kommen wir mal auf Wodka. Wie sieht's denn damit Variante. Aus? Also ich meine, ist das nur ein Klischee? Wird das da gar nicht so getrunken?
Nein, das ist leider kein Klischee, überhaupt nicht. Es wird jede Menge Wodka getrunken. Es wurde phasenweise auch während der Reise sehr viel mehr Wodka getrunken, als mir lieb war. Ich erinnere mich da sehr gerne an die Episode, auch wenn das jetzt wieder wie eine dieser sehr unglaublichen Geschichten klingt, aber es ist wirklich wahr. Ich war einmal in Sibirien, wurde ich in einen Naturpark eingeladen. Und da wurde mir so eine Führung organisiert durch den Park und der Höhepunkt der Führung war eine Bärenfütterung. Mitten in dem Park stand so ein großer Bärenzwinger mit zwei großen, furchteinflößenden Braunbären. Misha und Mascha, wurden sie mir vorgestellt. Und ich sollte die dann füttern. Ja, mir wurden dann so eine Tüte mit Fleischspatzen in die Hand gedrückt und ich warf diese Fleischstücke in den Käfig. Und Mascha, die Bärin, stürzte sich drauf, zerfetzte das Fleisch. Misha schob diese Batzen nur so lustlos auf dem Käfigboden hin und her. Und ich fragte meine Führerin, was ist denn mit Misha los? Und sie sagte, das fragen Sie mal lieber den Parkdirektor, das ist sein Gebiet. Ich bin Ethnologin. Und später beim Parkdirektor sprach ich das Thema dann natürlich an, beim Essen. Und der Parkdirektor sagte, Misha, der ist Alkoholiker. Und ich verschluckte mich natürlich sofort an einem Stück Räucherfisch und hustete hilflos vor mich hin, während der Parkdirektor mir erklärte, dass also die Parkbesucher daran schuld seien, die... wenn sie den Park besuchen, sich immer einen Spaß draus machen, den Bären Wodka in die Futterrinne zu schütten. Und Mascha rühre das Zeug also nicht an, während Misha sich besaufe, hemmungslos. Und an Feiertagen, wenn die ganze Stadt in den Park fahre, dann sei es so schlimm, dass Misha abends nur noch im Kreis torkle und dass sie ihm dann meistens am nächsten Morgen gleich wieder Wodka geben müssten, weil er so verkatert sei.
Wow. Furchtbare Geschichte.
Wodka ist wirklich allgegenwärtig, auch bei den armen Tieren, zumindest in den Parks.
Richtig. Und das war jetzt wirklich nicht gelogen. Ich konnte diese Geschichte selbst kaum glauben.
Ja, wir wollen vielleicht kurz mal voranstellen, dass die Geschichten in deinem Buch ja dann nicht nach der Machart von Juri entstanden sind, sondern du hast das alles selbst erlebt. Oder bist du jetzt so der Autor, der das auch noch weit ausschmückt und nochmal eine Schippe drauflegt?
Nee, gar nicht. Also diese Begegnung mit Juri, die war für mich sehr prägend, weil Russland sozusagen mein Bewusstsein kam als ein Land, in dem die wahren Geschichten unglaublicher sind als die ausgedachten. Und das hat mich immer so bei meinen Russlandreisen sehr geprägt und es hat sich auch sehr wirklich bestätigt. Also ich fand, ich musste da gar nichts ausschmücken, sondern ich fand in Russland auf Schritt und Tritt Geschichten, die wirklich einfach so unfassbar sind, dass man sie sich gar nicht ausdenken könnte und auch gar keine Not hat, sich irgendwas auszudenken.
Hast du da noch ein anderes Beispiel? Also in deinem Buch lernen ja die Leser viele Menschen mit dir kennen, von denen einige auch unglaubliche Geschichten erlebt haben.
Mhm. Genau, also man begegnet auf Schritt und Tritt Menschen, die einfach Lebensgeschichten haben, die ich in dieser Form wirklich in keinem anderen Land gefunden habe. Und das, was ich eben vorgelesen habe, das war natürlich nur der sehr lange Vorlauf zu dem Buch. Es gab dann auch einen konkreten Auslöser, nämlich die Lebensgeschichte von Agafja Lykova, einer altgläubigen Einsiedlerin. Über diese Frau habe ich vor ungefähr 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal in einer russischen Zeitung gelesen. Und fand diese Geschichte wirklich so unglaublich, dass ich mir gesagt habe, jetzt, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo ich losfahren muss und endlich dieses Buch schreiben muss, über das ich schon so lange nachgedacht hatte. Das ist eine Frau, die völlig alleine in der südsibirischen Taiga lebt.
Du hast eben Altgläubige gesagt. Ich glaube, das müssen wir nochmal kurz erklären.
Genau, die Altgläubigen, das ist so eine Religionsgemeinschaft, die sich im 17. Jahrhundert nach einer ziemlich blutigen Kirchenspaltung von der orthodoxen Kirche abgespalten hat. Aus Gründen, die heute fast schon lächerlich klingen, wenn die Konsequenzen nicht so blutig gewesen wären. Man stritt sich nämlich damals vor allem über die Frage, ob das orthodoxe Kreuzzeichen mit 2 oder mit 3 Fingern zu schlagen ist. Und die Altgläubigen, die es mit 2 Fingern schlagen, wurden dann jahrhundertelang von der orthodoxen Kirche verfolgt, haben sich hauptsächlich so in dünn besiedelten Randgebieten des Russischen Reichs niedergelassen, vor allem in Sibirien. Sind dann so nach der Revolution nochmal sehr unter Druck geraten, als die Bolschewiken halt so eine generell stark antireligiöse Politik gefahren haben, die sich dann auch gegen die orthodoxe Kirche richtete, aber auch gegen alle Sekten und sonstigen Religionsgemeinschaften, was dann dazu geführt hat, dass eine altgläubige Familie, ein Vater, eine Mutter und 2 kleine Kinder in den 30er Jahren in den späten 30er Jahren der Welt endgültig den Rücken gekehrt haben und so tief in die Taiga ausgewandert sind, dass man sie nicht mehr gefunden hat. Und zwar 40 Jahre lang. Die Familie hat etwas mehr als 40 Jahre lang ohne jeden Kontakt zur Außenwelt gelebt, hat in der Taiga noch zwei weitere Kinder zur Welt gebracht, darunter die jüngste Tochter Agafia, um die es in meinem Buch geht. Und diese Familie ist dann erst in den späten 70er Jahren zufällig wiederentdeckt worden von sowjetischen Geologen, denen beim Überflug der Taiga mit dem Hubschrauber plötzlich ein Kartoffelacker, also eine gerodete Lichtung mit Ackerfurchen, auffiel. An einer Stelle, wo im Umkreis von 200 Kilometern sonst nichts war.
In den 70er Jahren war das?
Genau, 1978.
Und wann sind die da in die Wälder gegangen?
Das war in den späten 30er Jahren.
Okay.
Ja. Und inzwischen ist Agafia Lökova, die jüngste Tochter, die einzige Überlebende der Familie. Der Rest der Familie ist gestorben inzwischen. Der letzte Überlebende war der Vater. Die Geschwister und die Mutter sind schon früher gestorben. Der Vater ist in den frühen 90er Jahren gestorben. Und seitdem lebt Agafia Lökova alleine dort. Im Umkreis von 200 Kilometern der einzige Mensch mitten in der Taiga.
Heute und noch?
Ja, genau. Wobei mir das damals noch nicht so ganz klar war, als ich es in der Zeitung las. Da stand eben, war diese Geschichte aufgeschrieben. Und das letzte Lebenszeichen, was es damals von Agafia gab, war so ein Brief, den sie einem Jäger mitgegeben hatte, in dem sie um Hilfe bat, aber man wusste nicht so ganz genau, ob sie jetzt eigentlich noch am Leben ist oder nicht. Aber ich fand diese Geschichte eben so unfassbar, dass ich dachte, ich muss dahin, ich muss mir das angucken. Und das soll der Aufhänger sein für ein Buch über all diese unglaublichen Geschichten, die man in Russland erleben kann. Und die Menschen nicht erleben, sondern leben. Also die in Russland Realität sind.
Und wie hast du die dann gefunden, wenn die alleine in 200 Kilometer Umkreis wohnt? Oder greife ich jetzt vor und das sind alles im
Geschichten? Nee, du greifst nicht vor, aber ich glaube, die Geschichte, wie Jens diese Agafia gefunden hat, ist eine längere und wir wollen die unbedingt hören, aber kurz vorher uns nochmal mit einem Stück Musik entspannen. Und jetzt weiß ich nicht genau, ich habe hier stehen 5 Nizza, aber ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, vielleicht auch auf Russisch. Auf jeden Fall heißt das Lied Soldat, Jens.
Genau, und der Name der Band ist Pjatnica. Das ist eine Band, die nicht aus Russland kommt, sondern aus der Ukraine. Aus der östlichen Ukraine, wo hauptsächlich Russisch gesprochen wird und die Band singt auch auf Russisch. Und Pjatnica ist das russische Wort für Freitag.
Sie hören weiter die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Im Studio zu Gast ist Jens Mühling, der ein Buch geschrieben hat namens Mein russisches Abenteuer. Und gerade vor dem Musikstück hat er erzählt, was eigentlich so der Anlass für sein Buch und für seine lange Russlandreise war. Es war ja nicht die einzige. Und zwar die Suche nach Agafia Lykova. Einer Altgläubigen, die 40 Jahre lang in der Taiga gelebt hat, also in den sibirischen Wäldern. Und Jens ist dann auf eine Zeitungsnotiz, auf einen Artikel gestoßen, wo er gehört hat, dass die entdeckt wurde von Geologen. Ja, das. Und du hast dich dann auf die Suche gemacht. Wie hast du das gemacht?
Ja, die Entdeckung der Familie lag zu dem Zeitpunkt, ja, als ich das gelesen habe, ja schon ein bisschen weiter zurück. Also die Entdeckung war 1978. Und in der Zeitungsnotiz ging es dann eben darum, dass die Familie ausgestorben ist und dass diese jüngste Tochter alleine zurückgeblieben ist und dass man mehrfach ihr nahegelegt hat, doch aus der Taiga in die Zivilisation überzusiedeln, weil das für einen einzelnen Menschen natürlich nahezu unmöglich ist, da unter diesen klimatischen Verhältnissen komplett alleine zu überleben. Aber dass die Frau sich immer geweigert hat. Und das fand ich so bemerkenswert, dass ich dachte, ich würde die gerne besuchen, ich würde da gerne hin. Das war nicht ganz einfach, da hinzukommen. Es hat mehrere Anläufe gebraucht. Es hat auch mehrere ziemlich gravierende Rückschläge gegeben beim ersten Versuch. Also man muss erstmal überhaupt nach Sibirien fahren, um dahin zu kommen. Es gibt eine kleine Stadt mitten so am Rand der Taiga, die sozusagen der letzte bewohnte Vorposten vorm totalen Urwald ist.
Wie weit ist das von Moskau? Wie bist du da hingekommen überhaupt?
Da bin ich erst ein gutes Stück mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren bis Krasnojarsk, also so weit hinter den Ural, aber noch vor dem Baikalsee.
Und dann sagst du so selbstverständlich, also das war doch wahrscheinlich auch schon eine längere Reise, oder? Wie lange hast du da gebraucht?
Die Fahrt mit der Transsib von Moskau nach Krasnojarsk dauert 3,5 Tage.
Okay, bist du es an einem Stück gefahren?
Das bin ich in einem Stück gefahren, ja. Das war aber auch nicht das erste Mal, dass ich mit der Transib gefahren bin. Und ich bin auch diese Strecke, glaube ich, schon mal gefahren. Allerdings noch nie in einem Stück, sondern meistens so mit Unterbrechungen. Aber man kann das auch sehr gut an einem Stück machen. Das macht sehr viel Spaß, wenn man Russisch spricht. Gerade wenn man in diesen großen, offenen Abteilen ein Ticket bucht, weil man dann eben sehr leicht mit den Leuten dort in Kontakt kommt, ins Gespräch kommt. Dazu lese ich auch später im Verlauf des Gesprächs nochmal eine Stelle vor. Das macht sehr viel Spaß. Dann.
Du kannst sie auch einfach jetzt vorlesen, wenn es gerade passt, oder? Also was besser
ist. Das kann ich
auch
machen, ja.
Ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind.
Genau, das ist also so ungefähr auf halber Strecke des Buchs und auch auf halber Strecke meiner Reise zur Gafia-Likwa fahre ich von Moskau aus mit der transsibirischen Eisenbahn Richtung Krasnojarsk. Und da trägt sich Folgendes zu. An jeder Haltestelle umringten alte Frauen die Waggons. Sie verkauften Teigtaschen, Salzkartoffeln, Bier, getrockneten Fisch. Ich hatte keinen Proviant mitgenommen und verließ mich auf ihre regelmäßigen Lieferungen. Als die Haltestellen seltener wurden, verschätzte ich mich mit den Mahlzeiten und musste einen halben Tag mit einer Tafel Schokolade überbrücken, Marke Aljonka. Auf der altmodischen Verpackung war ein ernstes Mädchengesicht mit aufgerissenen Augen abgebildet. In Moskau hatte ich mich immer gefragt, warum die kleine Aljonka auf dem Bild so verschreckt aussieht, bis Vanya, ein Freund von mir, es mir eines Tages erklärt hatte. Sie hat Angst vor Stalin. Seitdem hatte ich eine Schwäche für die Marke. Du isst russische Schokolade, sagte Valodia, mein Abteilnachbar. Es war eine Feststellung, keine Frage. Du nicht? Fragte ich. Doch, nichts anderes. Eure deutsche Schokolade mag ich nicht. Ich weiß noch damals in der Perestroika, als in Russland all diese Sachen aus dem Westen auftauchten. Da haben wir alle nur noch Snickersee und Marsee und Raidaree gegessen. Er sprach die ausländischen Namen voller Abneigung aus. Es hat Jahre gedauert, bis wir gemerkt haben, dass dieses Zeug überhaupt nicht nach Schokolade schmeckt. Ein Glück, dass man inzwischen wieder Aljonka kaufen kann. Und Roter Oktober. Hast du Roter Oktober probiert? Ich nickte. Und? Schmeckt. Was magst du lieber, deutsche oder russische Schokolade? Ich mag beides. Valodia sah mich prüfend an. Er schien mir nicht zu glauben. Wenn ich dir jetzt ein Stück deutsche und ein Stück russische Schokolade anbieten würde, welches würdest du nehmen? Ich lachte. Beide. Aber welches würdest du zuerst essen? Während ich noch nachdachte, mischte sich ein älterer Mann vom Nebentisch ein, der unser Gespräch verfolgt hatte. Sie müssen anders fragen, sagte er zu Valodia. Sie wissen doch gar nicht, ob er zuerst das Stück essen würde, auf das er mehr Lust hat. Vielleicht hielt er sich das lieber für zuletzt auf. Valodia nahm den Einwand nachdenklich zur Kenntnis. Also gut, sagte er. Er darf nur eins essen. Beide Männer sahen mich fragend an. Und nicht nur sie. Die Polizistin von gegenüber schielte über den Rand ihres Kreuzworträtsels. Der Edelsteinvertreter von nebenan sah mich mit unverhohlener Neugier an. An meiner Wahl zwischen zwei fiktiven Stücken Schokolade hing plötzlich das Schicksal zweier Nationen. Ich weiß es nicht, sagte ich ehrlich. Mal so, mal so. Meine Zuschauer nickten enttäuscht. Nachmittags, beim Halt in Omsk, stieg eine Großfamilie zu. Ich zählte 15 Menschen, die sich hintereinander durch den Mittelgang schoben, bepackt mit Plastiktüten und schreienden Säuglingen. Es waren keine Russen. Wegen ihrer dunklen Haut hielt ich sie erst für Kaukasier, aber Valodia, der die Neuankömmlinge misstrauisch musterte, klärte mich auf. Zyganje, raunte er düster. Das Wort hat im Russischen den gleichen Beiklang wie das deutsche Zigeuner, aber es wird ohne Skrupel verwendet. Von Sinti oder Roma habe ich nie einen Russen sprechen hören. Die Zyganje machten es schwer, sie zu mögen. Sie knackten Sonnenblumenkerne und spuckten die Schalen in den Gang. Wortlos griffen sie sich Servietten und Zuckerwürfel von den umliegenden Abteiltischen. Die Männer legten die Beine quer über den Korridor und zogen sie fluchend ein, wenn Passanten auf dem Weg zur Toilette darum baten. Meine Versuche, ein Gespräch anzuknüpfen, wehrten sie mit misstrauischer Einsilbigkeit ab. Als die Sonne unterging, blieb ein kleines, schwarzäugiges Mädchen vor meinem Platz stehen und starrte mich an. »Gib dem Kind Schokolade«, rief die Mutter. Lächelnd brach ich ein Stück von der Tafel ab. Das Mädchen griff danach, hielt es in der geballten Faust fest und starrte mich weiter an. Mit ihren aufgerissenen Augen sah sie aus wie eine dunkle Schwester der blonden Schokoladen-Aljonka. »Gib ihr mehr«, rief die Mutter. »Gib ihr die ganze Tafel!« Valodia sprang plötzlich von seinem Platz auf. »Schamloses Weib«, schrie er. »Ruf dein Kind zurück oder ich jag es zum Teufel!« Beschwichtigend legte ich ihm die Hand auf die Schulter, aber es war zu spät. Das Mädchen lief weinend in die Arme seiner Mutter. Die ganze Familie starrte uns feindselig an. Valodia schüttelte den erhobenen Zeigefinger. »Benehmt euch wie Menschen!« Die russischen Passagiere murmelten Zustimmung. Sie warfen Valodia und mir verschwörerische Blicke zu. Unmerklich hatten sich im Waggon die Fronten verschoben. Noch vor einer halben Stunde war ich der Fremde gewesen, der Exot, der nichts von russischer Schokolade versteht. Jetzt standen die Russen und ich plötzlich auf derselben Seite. Wir waren Europäer. Wir hatten gemeinsame Feinde. Asien schweißte uns zusammen.
Schöne Stelle auf jeden Fall. Dankeschön. Du bist also im Zug nach Sibirien an dieser Stelle, bist da wahrscheinlich schon 2 Tage unterwegs, 1 Tag unterwegs.
Ja, das ist so kurz hinterm Ural.
Also auf der Grenze zwischen Europa und Asien und bist unterwegs zu Agafia, einer Altgläubigen. Wie hast du die dann gefunden?
Ja, wie gesagt, das war ein etwas hindernisreiches Suchen. Ich bin dann von Krasnojarsk aus, also noch ein Stück weiter hinterm Ural, Richtung Süden gefahren. Da gibt es eine kleine Stadt namens Abaza. Das ist so der letzte besiedelte Posten vor der Taiga, also vor dem Waldbereich, wo es dann endgültig keine Siedlungen mehr gibt. Von dort aus muss man, um zu Agafia zu kommen, erstmal mit einem Motorboot 2 Tage stromaufwärts einen Fluss namens Abakan entlangfahren und dann den Rest des Weges zu Fuß durch die Taiga laufen. Beim ersten Versuch bin ich da leider an die falschen Leute geraten. Das war also, bevor es überhaupt losging, hat mir noch ein Hund in Sibirien die Hände zerbissen, aber das ist eine eigene Geschichte. Ich geriet dann aber an einen Mann, der mir sehr enthusiastisch versprach, klar, ich kann dich da hinbringen, überhaupt kein Problem. Und ich treibe auch einen Bootsfahrer für uns auf, der den ersten Teil dieser Strecke mit uns zusammen bewältigen kann, der uns mit dem Boot dahin bringen kann. Und ich verbrachte dann 2 Wochen bei diesem Mann, während wir darauf warteten, dass der Flusspegel sank. Denn das ist so ein Fluss, der sich hauptsächlich durch die Schneeschmelze speist. Also der also im Frühling sehr stark und sehr schnell ist und dann im Laufe des Sommers immer flacher wird. Und man muss so den richtigen Zeitpunkt abpassen, um da überhaupt mit dem Boot drauf fahren zu können. Eines Tages war es dann soweit und bevor es dann losging, sagte dieser Mann, bei dem ich wohnte, plötzlich zu mir, Misha, der Bootsfahrer, hat gesagt, wir müssen unbedingt Spirits kaufen. Und ich sagte, was ist denn Spirit? Und er sagte, das ist Industriealkohol. 100%iger. Wenn man den verdünnt, kann man ihn trinken. Und ich meine, wozu brauchen wir das denn? Das ist, in der Taiga ist das so eine Art Währung. Also wenn wir zwischendurch mal in einer Jagdhütte übernachten müssen oder so, dann müssen wir die Jäger mit Spirit bezahlen. Ich sage, ja gut, dann kaufen wir jetzt Spirit. Und wir kauften dann bei einem Nachbarn so 3 große Plastikkanister mit einer klaren Flüssigkeit drin für unfassbar wenig Geld. Und brachen am nächsten Tag mit dem Boot mit diesen Plastikkanistern auf. Stellte sich dann allerdings schnell heraus, dass dieser Spirit keineswegs als Währung gedacht war, sondern eher so als Proviant für den Bootsfahrer, der also sofort anfing, sich mit dem Zeug zu besaufen.
Es muss nicht immer Wodka sein.
Ja, es muss nicht immer, genau. Also man kann auch diesen Industriealkohol mitnehmen, den dann schön mit Flusswasser aufgießen und ihn dann so trinken.
Hast du das auch getrunken?
Am Anfang ja, als mir noch nicht klar war, worauf das hinausläuft. Das heißt, nein, also am Anfang hatten wir noch eine Flasche Wodka, da habe ich mitgetrunken. Ich dachte, gut, auf die erfolgreiche Abfahrt trinken wir jetzt einen, ohne das geht's irgendwie in Russland nicht. Und die Flasche wird nicht ewig halten. Und dann, als die Flasche über Bord ging, kriegte ich eben mit, okay, jetzt geht's mit dem Spirit los.
Aber habt ihr richtig gemacht, der gute Alkohol immer zuerst.
Ja, genau.
Und wie hat der Spirit geschmeckt?
Schrecklich, hat so einen sehr brennenden chemischen Geschmack.
Du trägst jetzt gerade eine Brille, wenn ich das sagen darf. Das ist aber keine Folge dieser Spirit-Experimente.
Nee, die hatte ich auch damals schon. Ja, und also ich kriegte dann natürlich ziemlich schnell Angst, weil das wirklich ein furchtbar gefährlicher Fluss ist. Also ein sehr, sehr schneller Gebirgsfluss mit Stromschnellen, mit Felsen, die überall unter der Oberfläche liegen. Und ich dachte, es kann einfach nicht wahr sein. Also wenn hier irgendwas schief geht, dann findet uns hier niemand. Also Handyempfang gibt es da nicht. Es gibt wirklich keine Möglichkeit da, um Hilfe zu rufen.
Diese Taiga, kannst du das ganz kurz mal beschreiben? Also das ist ein riesiger Wald. Du sagst es Urwald schon. Das sind genau. Nadelwälder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind vorwiegend Nadelwälder, also vorwiegend Kiefern, vorwiegend sibirische Zirbelkiefern, gemischt mit so ein bisschen Birken und Espen. Aber hauptsächlich Nadelwald. Und halt wirklich Urwald, also Wald, an dem nie irgendwas gemacht wurde.
Also keinerlei Wege oder irgendwas.
Genau, ja. Höchstens mal, wenn man Glück hat, so einen Tierpfad, den man dann eine Weile nutzen kann, bis er wieder im Unterholz untergeht. Ja, also man tut gut daran, sich an die Flussufer zu halten, solange man kann, oder auf den Fluss zu fahren.
Und aber du wusstest ungefähr, wo diese Frau ist, oder das hatte ich noch nicht?
Genau, ich hatte vorher Menschen kontaktiert, von denen ich wusste, dass sie, also von denen ich in der russischen Presse gelesen hatte, dass sie mal bei ihr waren. Okay. Die habe ich hauptsächlich in Krasnojarsk gefunden und die haben mir dann so Tipps gegeben, wie das ungefähr zu bewerkstelligen ist. Sagten aber auch alle gleich dazu, wir haben das vor 10, 15, 20 Jahren zum letzten Mal gemacht. Damals gab es noch eine Geologensiedlung in der Nähe dieser Einsiedlerfamilie, also nämlich die Geologensiedlung, von der aus die Familie ursprünglich mal entdeckt wurde. Die wurde aber schon in den frühen 90er Jahren da wurde die Arbeit eingestellt. Also die gibt's nicht mehr, diese Siedlung. Und seitdem ist es eben sehr schwierig geworden, da hinzukommen, weil man nur noch mit dem Boot und zu Fuß da hinkommt. Früher gab es da so einigermaßen regelmäßigen Hubschrauberverkehr, wo dann immer mal wieder Leute mitgenommen wurden, um diese Familie zu besuchen.
Und die Bootsfahrt, wie ging das dann weiter? Wurde alles ausgetrunken oder?
Naja, also mir graute halt immer mehr, weil ich dachte, es kann einfach nicht wahr sein, dass sich jetzt hier der Bootsfahrer total betrinkt, weil auf diesem Wahnsinn, auf diesem gefährlichen Fluss. Und ich ging dann irgendwann zu Mischa hin, zum Bootsfahrer, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, Mischa, was soll das? Du bist der Fahrer, hör auf zu trinken. Und er guckte mich an, etwas wütend, zeigte auf den Fluss und sagte nur, du verstehst ja überhaupt nichts. Guck dir mal den Fluss an. Weißt du, wie gefährlich der ist? Wenn ich nüchtern wäre, könnte ich hier keinen Meter fahren. Ich hätte viel zu viel Angst.
Aber hat es dich eigentlich selbst manchmal überrascht, dass wie oft das um solche Themen ging? Also wie oft du auch mit klischeehaften Dingen konfrontiert wurdest, die dann aber Realität waren? Also
ja, klar. Also es gab da natürlich schon ab und zu so Momente, wo ich denke, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Das klingt ja nun wirklich wie ausgedacht. Also vor allem diese Bären-Episode, die ich eben schon erzählt habe. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Niemand kann so unprofessionell sein.
Wobei man da im Boot doch auch irgendwie dann wahrscheinlich nicht mehr abstrahiert, sondern selber nur so denkt, Angst, oder?
Also ja, genau. An dem Punkt war ich dann tatsächlich. Mhm, und wusste auch nicht so richtig, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Denn ich ging dann so im Kopf alle Optionen durch, aber es gab keine Optionen. Also ich war den beiden ausgeliefert, dieser Führer, mit dem ich unterwegs war, hat auch mitgetrunken. Ich bin körperlich nun nicht der Typ, dass ich mich da groß hätte zur Wehr setzen können gegen zwei sibirische Kerle. Und das hätte natürlich auch gar nichts gebracht, denn wir waren ja mitten im Nichts und ich hätte auch das Boot nicht zurücklenken können. Also alles, was ich tun konnte, war darauf hoffen, dass nichts passiert und abwarten und mich in den hinteren Teil des Boots verkriechen und versuchen, die Landschaft zu genießen.
Hattest du das Gefühl, dass die Witze machen, um mal den Wessi, sag ich mal, so ein bisschen einzuschüchtern?
Nee,
oder dass die
nicht
wirklich auch echt denken, oh Gott, wir haben da jetzt zugesagt und jetzt hat der Fluss doch mehr Stromschnellen, als wir dachten und es ist doch nicht so ohne. Ja, weil die haben ja zugesagt, dich dahin zu bringen. Das werden die sich auch überlegt haben. Oder auch nicht.
Ja, sollte man meinen. Ne? Die Geschichte ging dann jedenfalls so aus, dass wir also bis in die Nacht hinein fuhren, den ganzen Tag über. Und dann, als es dunkel wurde, wunderte ich mich, warum wir jetzt nicht mal langsam Rast machen, denn im Dunkeln ist das in diesem Fluss natürlich noch gruseliger. Und dann sprach ich irgendwann den Führer an und sagte, was ist denn los, warum halten wir nicht an? Und er sagte, ach, weißt du, Mischa ist so gut drauf, der fährt die ganze Nacht durch. Und das war der Zeitpunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, die beiden wissen einfach überhaupt nicht mehr, was sie machen. Also bis dahin hatte ich irgendwie noch so grundsätzliches Vertrauen, irgendwie, die werden sich schon was dabei denken.
Ja, man denkt ja auch immer so, wenn man im Ausland ist, ach, die wissen doch schon, was sie tun und die können es bestimmt einschätzen, warum sollte ich das denn besser wissen und so, aber da war dann Schluss für dich, oder?
Genau,
man
denkt so automatisch, die im Zweifel werden die es schon besser einschätzen können.
Ja.
Also ich trinke halt nicht, aber vielleicht muss man ja wirklich trinken auf dem Fluss. Irgendwann kommt man an den Punkt. Aber das war dann, in dem Moment wusste ich halt wirklich, das kann nicht sein. Und dann ging ich zu Mischa, dem Bootsfahrer, und sagte wirklich so streng wie möglich, Mischa, wir halten jetzt hier an. Und offenbar habe ich da den Ton getroffen und er guckte mich nur ganz erstaunt an und sagte, okay, Chef. Und fuhr, machte eben Halt. Wir übernachteten dann da, mitten in der Taiga, mitten im Nichts. Am nächsten Morgen kamen die beiden so langsam wieder zu sich, ziemlich verkatert. Wir frühstückten, Mischa ging zum Boot und kam mit einem sehr zerknirschten Gesichtsausdruck zurück und ich sah sofort, dass irgendwas nicht stimmte. Ich meine, was ist los, Mischa? Und er sagte, ich weiß auch nicht, irgendwie ist die Strömung stärker geworden oder wir haben zu viel Gepäck mitgenommen, ich weiß auch nicht. Und ich meine, was denn? Unser Benzin reicht nicht.
Hat wart ihr da schon fast da, oder?
Wir waren noch ziemlich weit weg vom Ziel. Also okay. Wir hatten so vielleicht 2/3 der Bootsstrecke. Und danach wäre dann noch die Fußstrecke gekommen. Aber wir hatten dann wirklich nicht mehr genug Benzin, mussten umkehren und sind mit dem letzten Tropfen Benzin zurück zum Ausgangspunkt gekommen. Und das war der erste Anlauf. Und danach war ich so geschockt und frustriert, dass ich mich dann erstmal eine ganze Weile mit anderen Dingen beschäftigt habe und aus Sibirien geflohen bin, bevor ich es dann ein paar Monate später nochmal versucht habe.
Okay, vom zweiten Anlauf hören wir gleich. Wir hören nochmal ein Stückchen Musik. Maja Kristalinskaja, Nizhnostje.
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 Das ist ein Stück aus einem alten sowjetischen Film namens Tri Topolja. Das ist ein Film aus den 60er Jahren, Schwarz-Weiß-Film. Das Lied handelt, also da singt eine Frau davon, wie einsam sie sich fühlt, seit ihr Mann davongeflogen ist. Also die erste Zeile ist Apostela bis tebia zemlja. Die Erde ist so leer geworden ohne dich. Das war angeblich das Lieblingslied vieler sowjetischer Piloten und Kosmonauten und das Lieblingslied von Juri Gagarin.
Okay.
Dieses Lied ist das Lieblingslied oder war das Lieblingslied von Juri Gagarin. Eine Frage, die an unseren Gast Jens Bühlen gestellt wurde via Facebook, ist die Frage, und das passt auch ganz gut zu der Tiger-Episode, die wir gerade gehört haben. Gab es irgendwann Momente der Frustration, in denen du gedacht hast, oh Gott, ich habe keine Lust mehr auf dieses Land, ich will zurück nach Hause?
Nee, die gab es in dieser Form nicht. Also zurück nach Hause, nach Deutschland sowieso nicht. Es gab halt, wie gesagt, diesen einen Moment, wo ich dachte, ich muss jetzt einfach mal eine Weile aus Sibirien weg und mich mit was anderem beschäftigen. Aber ich war schon immer klar auf dem Weg in Russland unterwegs und hatte nicht das Bedürfnis, jetzt nach Deutschland zurückzufahren. Im Grunde war es ja auch so, also Momente, die jetzt wirklich irgendwie körperlich gefährlich oder unangenehm gewesen wären, die lassen sich an einer oder höchstens zwei Händen abzählen. Also viel interessanter und oft auch schwieriger waren eigentlich die Momente, wo man mit sozusagen Weltanschauung konfrontiert war, die einfach mit meiner nichts zu tun haben. Also diese Gespräche, wo man dann es aushalten muss, dass einem Leute ganz furchtbare Dinge erzählen, also nationalistische, rassistische, alles in dieser Richtung. Davon gab es sehr, sehr viele Momente, die oft sehr frustrierend waren, aber deswegen war ich natürlich auch irgendwie unterwegs, um einfach Russland in seiner ganzen Bandbreite kennenzulernen. Und deswegen waren auch diese Augenblicke jetzt nie Momente, wo ich gedacht hätte, ich will das nicht mehr, sondern das war dann eben momentan mal nervig, aber im Großen und Ganzen doch auch immer interessant und zielführend für das Ziel meiner Reise, nämlich Russland zu verstehen.
Ob du Russland verstanden hast oder wie weit du es verstanden hast, hören wir gleich. Wir hören jetzt noch ein Stück Musik, Dishte von Semfira. Und nach den Nachrichten geht's dann hier weiter mit der Redaktionskonferenz. Unser Gast ist Jens Mühling und es geht um Russland. Unser Thema ist Russland. Aber bevor wir damit weitermachen, spreche ich mit Sophie Stiegler aus den Nachrichten. Und immer an dieser Stelle reden wir ja darüber, was es nicht in die Nachrichten geschafft hat. Sophie, was hast du mitgebracht?
Ja, zuerst mal schummel ich ein bisschen. Meine ersten zwei Themen sind nämlich welche, die wir tatsächlich auch gemacht haben in den Weltnachrichten. Über die wir aber relativ viel diskutiert haben und zumindest in einer bestimmten Art und Weise nicht gemacht haben. Das eine, darin in der Meldung ging es um die Nachwehen der Demo von Pro-NRW in Bonn am Wochenende, bei denen es auch zur Ausschreitung gekommen ist. Mehrere Polizisten wurden verletzt und zwar, weil eben Parteimitglieder Mohammed-Karikaturen gezeigt haben und anwesende Salafisten damit nicht so einverstanden waren. Und da gab es erwartungsgemäß einige Reaktionen jetzt nach dem Wochenende vom Zentralrat der Muslime, die natürlich die Gewalt verurteilt haben, von Ministerpräsidentin Kraft, die das natürlich auch ganz schlimm findet und härter durchgreifen und so weiter. Sagen wir mal, die erste Äußerung ist relativ erwartbar. Das müssen wir nicht unbedingt melden vom Zentralrat. Und man muss jetzt auch schon sehen, dass in NRW der Wahlkampf anfängt. Deswegen haben wir Kraft auch nicht gemeldet. Was wir dann aber schon gemeldet haben, ist zum Beispiel die Versuche des Innenministers, das Zeigen von solchen Karikaturen verbieten zu lassen. Weil das ist ein handfester Fakt, das können wir gut melden. Und eben auch hinterher, dass tatsächlich Gerichte das hinterher untersagt haben und die auch gezeigt werden dürfen bei den nächsten Kundgebungen von Pro-NRW.
Also er konnte sich nicht durchsetzen.
Genau.
Okay.
Das war ein Thema. Das zweite Thema, mit dem ich schummle, über das haben wir auch ein bisschen diskutiert, ob wir das überhaupt machen sollen. Und zwar ging es um pulverisiertes Babyfleisch, das in Südkorea aufgetaucht ist, beim Zoll.
Babyfleisch aus Babys oder was?
Aus oder Babys. Für das Babys. Ist nicht wie Babyöl, sondern das ist wirklich Babyfleisch. Mhm. Das offenbar als Heilmittel verkauft wird in Asien, in Form von Kapseln. Und davon sind einige tausend jetzt aufgetaucht. Und zuerst haben wir so ein bisschen überlegt, weil wir haben eigentlich die Ansage so, also wir nennen das Sex and Crime, sollen wir ja nicht machen. Also so spektakuläre Morde und so weiter, da halten wir uns eigentlich eher zurück. In dem Fall, wenn es aber um Handel im großen Stil geht, haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich schon melden, dass es sowas überhaupt gibt, egal wie eklig dann das letzten Endes ist. Aber wir haben zum Beispiel auch nicht darüber berichtet, wie das hergestellt wird. Das war nämlich auch in den Medien zu lesen.
Details wollen wir dann nicht wissen. Aber also da war was dran sozusagen. Das gibt's wirklich, diese Praktiken.
Das gibt's wirklich.
Eine gute Quelle.
Ja. Aha. Genau, dann habe ich noch zwei Themen mitgebracht, die jetzt danach ein bisschen unpassend wirken, aber wir wollen ja auch immer ein bisschen was zum Schmunzeln haben. Bei dem einen ging es um einen Totenschweinswal, der im Hamburger Fischereihafen aufgetaucht ist.
Und aufgetaucht,
das, ja. Und das fanden wir jetzt nicht unbedingt so interessant, dass wir das unbedingt vermelden müssen. Aber also ich fand es ganz nett. Ein Redakteur hat da drunter geschrieben, trotzdem super Wahltag haben sie es nicht gemacht.
Auch schön, ja. Okay.
Und noch eine Meldung habe ich gefunden. Und zwar es ist zuerst mal eine sehr mysteriöse Geschichte. Eine Besitzerin eines Hauses in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz hat ein merkwürdiges Geräusch aus ihrer Wand gehört. Es hat sich herausgestellt, es war ein Miauen und zwar von einer Katze, die in dieser Wand eingemauert wurde, nachdem ein Wasserschaden dort behoben wurde. Und es hat ganze 4 Tage gedauert, bis die Feuerwehr die Katze retten konnte.
Ach, fiese Geschichte auf jeden Fall. Ja, aber brauchen wir in den Nachrichten nicht.
Aber sie wurde gerettet.
Okay, also Happy End. Sehr gut. Dankeschön. Kommen wir zum Aerobic, zu unserem Hörrätsel, Daniel.
Ja, keine Redaktionskonferenz ohne die Auflösung des Aerobic-Rätsels, was wir natürlich seit heute Morgen im Programm hatten. Diesmal war es ein sogenannter Mashup mit dem Titel Der große Preis. Und ich erkläre kurz die Spielregeln. Sie hören gleich einen Songtext ohne Musik und eine Musik ohne Songtext, gemixt zu einem Aerobic Mashup. Beide Lieder wurden im Original gesungen von Interpreten, die schon mal den Grand Prix de Eurovision de la Chanson gewonnen haben. Allerdings mit anderen Songs als den hier gesuchten. Welche Lieder von welchen Interpreten wurden von uns hier gemixt?
Jede Nacht in meinen Träumen sehe ich dich. Ich spüre dich und ich weiß, dass du weiterlebst. Weit her über Zeit und Raum bist du gekommen, um mir zu zeigen, dass es weitergeht. Nah oder fern, wo immer du bist, ich glaube daran, dass das Herz weiterschlägt. Du öffnest einmal mehr eine Tür und du bist hier in meinem Herzen. Und mein Herz wird es weiter und weiter tragen. Die Liebe kann uns einmal treffen und ein ganzes Leben andauern und niemals aufhören, bis wir eins sind. Liebe war, als ich dich liebte. Das ist die Wahrheit, die ich festhalte. In meinem Leben werden wir immer weiterleben. Du bist geborgen in meinem Herzen und mein Herz wird es immer weitertragen.
Ratlose Gesichter hier. Hatte jemand eine Idee? Außer Udo Jürgens.
Naja, der Text war ja My Heart Will Go On. Nein?
Doch. Ja, genau. Richtig.
Oh, Respekt.
Also das wäre
muss
die
ich mich
Lösung
jetzt schämen,
gewesen.
Dass ich
weiß
nicht,
ob ich Respekt sagen soll, aber auf jeden Fall.
Also das eine war, der Text war von My Heart Will Go On von Celine Dion und das andere war die Karaoke-Version von Aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens. Ja, das haben einige Leute gewusst. Ich habe hier diesen großen Zettelstapel und ich würde Jens bitten, jetzt irgendwann einfach jemanden hier zu ziehen. Bitte. Und nicht zu schauen natürlich, das ist ganz... Ah, ja, da Das ist eine Nachricht, die uns über Facebook erreicht hat. Das ist von Anne Klee. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ein D-Radio-Wissen-T-Shirt, das du jetzt gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und nach diesen beiden vermischten Stücken wollen wir jetzt nochmal ein richtiges Stück hören. Und zwar von Valentins Drecalo Cayenne. Das war Cayenne von Valentins Drecalo. Und Cayenne schreibt sich hier mit K-A-Y-E-N. Aber es geht um den Porsche Cayenne. Was sagt uns das Lied, Jens Mühling, unser Gast hier in der Redaktionskonferenz?
Ja, es ist ein Lied von einem Musiker, ebenfalls aus der Ukraine. Viel ukrainische Musik hier heute. Passt aber auch, weil mein Buch auch teilweise in der Ukraine spielt. Russische Geschichte hat in Kiew angefangen, deswegen geht es im Buch auch so ein bisschen darum. Der Musiker Valentin Strykalo singt hier über Frauen in Porsche Cayennes.
Okay. So viel zu dem Klischee, was dein bekannter Juri erfunden hat. Das war so, das ja, war auch das Klischee, ja, genau, von den gelangweilten Milliardären.
Geht in diese Richtung, ja.
Ja, ja.
Kommen wir nochmal zu dem Handlungsstrang deines Buches, den wir hier vor den Nachrichten hatten. Du bist auf der Suche gewesen nach Agafia, einer Altgläubigen in der Taiga. Die Reise war abgebrochen worden, nachdem deine Bootsführer erstens betrunken waren und zweitens ihnen der Sprit ausgegangen war. Du hast aber trotzdem nochmal einen neuen Anlauf gestartet, zu dieser Frau zu kommen, die lange Zeit ohne Kontakt zur Außenwelt gelebt hat. Wie ging das weiter?
Ja, genau. Ich habe dann zweieinhalb Monate erstmal ganz andere Sachen gemacht und dann gegen Ende des Sommers noch einen zweiten Anlauf unternommen, der diesmal dann auch erfolgreich war. Ich habe da etwas mehr Glück mit den Führern gehabt, habe einen Forstinspektor kennengelernt, der diese Einsiedlerin und ihre Familie sehr gut kennt, weil er ursprünglich mal in der Geologensiedlung gearbeitet hat, von der aus die Familie in den späten 70er Jahren entdeckt wurde. Und der heute noch so einmal im Jahr im Sommer da vorbeifährt bei der Einsiedlerin, um zu gucken, ob sie noch lebt.
Und der hat dich mitgenommen?
Der hat mich mitgenommen, genau. Wir sind dann wieder zwei Tage mit einem Boot stromaufwärts den Abakan entlang gefahren. Und den sind leider nicht ganz so weit gekommen, wie wir ursprünglich geplant hatten, weil der Fluss zu dem Zeitpunkt schon sehr ausgedünnt war. Also die Schneespelze war vorbei und der Fluss wurde immer flacher und wir sind dann irgendwann mit dem Boot hängen geblieben, mussten zu Fuß weiter. Nur noch einen ziemlich anstrengenden Fußmarsch durch den dichten Taiga-Urwald. Aber
Details darüber gibt's im Buch.
Genau. Aber nach zwei Tagen Wanderung standen wir dann tatsächlich plötzlich und sehr unerwartet Agafia Lykova gegenüber, der Einsiedlerin, die zu dem Zeitpunkt, als wir sie sahen, gerade auf einer Fischreuse kniete, also auf einer Konstruktion aus Holzbalken, die sich quer durch den Fluss zog, mit dem Agafia Lykova Fische fängt. Und sie sah uns zuerst nicht, als wir sie schon sahen, denn sie drehte uns den Rücken zu und sie konnte es auch nicht hören, weil das Tosen des Flusses so laut war. Wir standen eine Weile am Ufer und ich habe sie sehr ungläubig angestarrt, weil ich gar nicht fassen konnte, dass ich jetzt plötzlich wirklich dieser Frau gegenüberstehe. Und als sie sich dann mit einem Mal umdrehte und uns bemerkte, lächelte sie und war überhaupt nicht überrascht.
Wie kann das sein? Ich meine, du hattest vorher erzählt, sie hat sehr wenig Kontakt zur Außenwelt, teilweise jahrelang auf sich allein gestellt. Wie kann sie nicht überrascht sein, wenn ihr plötzlich vor ihr steht? Ihr wart ja nicht angekündigt oder so, hattet sowieso keine Möglichkeit.
Gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich glaube, sie ist einfach ein Mensch, der sich von wenig überraschen lässt. Sie lebt da inzwischen seit fast 20 Jahren komplett alleine, mit Ausnahme eines Nachbarn, eines zweiten Einsiedlers, der bei ihr in der Nähe wohnt. Aber das ist auch nochmal eine eigene Geschichte. Mit dem hat sie auch nicht so sehr viel Kontakt. Aber im Grunde führt sie da ein wirklich komplett einsames Leben. Sie freut sich sehr, wenn sie Besuch bekommt. Also ich wurde sofort sehr herzlich aufgenommen, was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass ich mit diesem Forstinspektor unterwegs war, den sie gut kennt und der mich dann bei ihr einführen konnte. Und ja, also Lonja, der Forstinspektor, hatte mir schon unterwegs gesagt, wenn wir erstmal bei ihr sind, du redest mit ihr, ich gehe angeln, ich kann ihre ganzen Geschichten nicht mehr hören. Und genauso lief es dann auch. Ich habe mehr oder weniger von morgens bis spät in die Nacht mit ihr gesprochen, während wir zusammen gearbeitet haben. Also sie konnte natürlich ihre Arbeit jetzt nicht unterbrechen, während wir da sind, weil das für sie lebenswichtig ist. Wir haben dann gut vier Tage so mehr oder weniger Seite an Seite verbracht, ihre Fischreuse ausgebessert, ihr Dach gepflegt, Brennholz gestapelt, die Ziegen gefüttert und so weiter. Und in dieser ganzen Zeit hat sie wirklich nahezu ununterbrochen geredet. Also man merkte, sie freut das, wenn ihr jemand zuhört. Aber als wir dann wieder aufgebrochen sind, merkte man ja auch wirklich nicht das geringste Bedauern an. Also es ist dann offenbar für sie auch genauso gut, wenn sie wieder alleine ist.
Das ist ja eine Frau, die sehr religiös ist, eine Altgläubige. Das fand ich, als ich ein Buch gelesen habe, sehr interessant, weil es geht sehr viel um Religion. War erstmal für mich so ein bisschen überraschend, wenn man so ein Buch hört wie über Russland. Ist ja, man verbindet da Kommunismus und nicht unbedingt Religion ist auf den ersten Blick mit. Aber es geht, da gibt es auch noch eine sehr, sehr spannende Episode über einen Priester, der in Tschernobyl lebt und da zu den Menschen spricht oder da predigt. Und dann eben diese Geschichte mit dieser Altgläubigen. War dir das vorher bewusst oder welche Rolle spielt der Religion heute?
Ja, das war mir bewusst und im Grunde sind fast alle Geschichten, die ich in dem Buch erzähle, auf die eine oder andere Weise mit Glauben verbunden. Nicht immer mit Religion im engeren Sinne. Also es gibt viele Geschichten, die sich um die orthodoxe Kirche drehen und vor allem um die postsowjetische Wiedergeburt der orthodoxen Kirche. Es gibt die Geschichte mit der Altgläubigen, also sozusagen seine Splitterbewegung, eine Art Sekte innerhalb der orthodoxen Kirche. Es gibt aber auch Geschichten, die um ganz andere Formen von Glauben kreisen. Ich begegne da unter anderem einem ehemaligen sibirischen Verkehrspolizisten, der so zu Perestroika-Zeiten plötzlich begriffen hat, dass er gar kein Verkehrspolizist ist, sondern Jesus Christus. Und danach so etwa 5000 Jünger um sich geschart hat, die mit ihm zusammen auf einem einsamen Berg in der Taiga leben. Also das ist sozusagen so eine eher esoterische New Age Sekte. Dann gibt es aber auch Geschichten, die mit Religion im klassischen Sinne nichts zu tun haben, trotzdem aber Glaubensgeschichten sind. Zum Beispiel gibt es in Kiew, wo meine Reise anfängt, ein großes Lenin-Denkmal im Stadtzentrum. Und am Fuß dieses Lenin-Denkmals standen zu dem Zeitpunkt, als ich da ankam, ein rotes Zelt und viele sehr alte Kommunisten, Rentner, die dieses Denkmal bewachten. Weil nämlich vor einem halben Jahr ein ukrainischer Nationalist diesem Lenin-Denkmal die Nase abgeschlagen hatte. Und seitdem, dass die Statue rund um die Uhr von Kiewer Kommunisten bewacht wird. Mit diesen Leuten habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Überhaupt begegnen einem in Russland immer noch sehr viele streng gläubige Kommunisten. Denn dieser sowjetische Kommunismus hat natürlich etwas sehr, sehr Religiöses. Und überhaupt ist mir im Laufe meiner Reise, und ich hatte dieses Gefühl auch vorher schon so ein bisschen, immer klar geworden, dass gerade das Russland kennzeichnet. Also dass gerade in dieser postsowjetischen Zeit, also in einer Phase, als starke Gewissheiten plötzlich weggefallen sind, also dieses kommunistische Glaubenssystem völlig zusammengebrochen ist, sehr viele neue Sachen entstanden sind oder alte Sachen wie die orthodoxe Kirche wiedererweckt wurden oder das Kosakentum oder der Zarismus. Es gibt auch viele Zaristen in Russland immer noch. Und das ist alles auf so eine sehr russisch gläubige Art und Weise passiert. Also dass Menschen versuchen, diese vorrevolutionären Phänomene aus der Zarenzeit wiederzubeleben und das auf eine glühende Art tun. Und das war etwas, was mir schon vorher bei meinen Russlandreisen immer sehr aufgefallen ist, dass auch Menschen, die einem auf den ersten Blick erstmal so vorkommen, als seien sie sehr rational und als gäbe es so zwischen mir und ihnen keine großen weltanschaulichen Unterscheidungen. Und dann stößt man aber doch immer, wenn man die Leute erstmal ein bisschen näher kennenlernt, auf so einen metaphysischen, leicht irrationalen Kern, also auf so einen Glauben an irgendetwas. Das hat mich immer so fasziniert in Russland. Vor allem auch diese Gleichzeitigkeit verschiedener Glaubenssysteme nebeneinander. Also man hat in Russland oft den Eindruck, dass man Menschen begegnet, die eigentlich in verschiedenen Epochen oder gar nicht im selben Land leben.
Wir wollen noch mal ein Stück aus deinem Buch hören. Du hattest ein Stück noch mitgebracht.
Genau, das ist ein Stück, was jetzt auch gut passt. Da geht es nämlich um die russische Seele. Auch so ein Klischee. Aber natürlich eins, das bei dem Buch eine Rolle gespielt hat, denn auf meiner Suche bei meinem Versuch, Russland zu verstehen und zu verstehen, woran Russen glauben und was die russische Seele ausmacht, ist mir ganz am Anfang der Reise in Moskau Folgendes widerfahren. Es war einer jener Moskauer Abende, bei denen man im Nachhinein nicht mehr genau sagen kann, an welcher Stelle sie die Grenze zwischen beiläufigem Trinken und ernstem Besäufnis überschritten haben. Sascha und Vanya hatten von ihrem vierten Gang zum Kiosk eine Flasche mitgebracht, die sie allein wegen des Markennamens gekauft hatten. Tri Starika stand auf dem Etikett. Drei Greise. Zu dritt stießen wir auf die Freuden des Alters an. Nach dem ersten Schluck beschlossen wir, auf keinen Fall in Russland alt zu werden. Sascha war in Hochform. Seine Trinksprüche wurden mit jedem Glas länger, exzentrischer, philosophischer. Als wir von den drei Greisen etwa zwei geleert hatten, sah er mich plötzlich ernst an. Dieses Buch, sagte er. Wenn du wirklich über Russland schreiben willst, dann musst du dir eine Sache einprägen. Hol dir was zum Schreiben. Sascha, sagte ich, so betrunken bin ich nicht. Ich kann mir das auch merken. Hol dir was zum Schreiben. Etwas in seinem Blick ließ mich gehorchen. Als ich mit Notizblock und Stift zurück in die Küche kam, beugte sich Sascha über den Tisch und begann zu diktieren. Die rätselhafte russische Seele. Ich stöhnte. Sascha richtete einen strengen Zeigefinger auf den Notizblock. Schreib. Schulterzuckend setzte ich den Stift wieder an. Die rätselhafte russische Seele, wiederholte er, während ich mich kritzelnd dem Ende des Halbsatzes näherte, gibt es nicht. Ich sah auf. Sascha verzog keine Miene. Schreib, es geht noch weiter. Als ich den Block am nächsten Morgen unter einem Berg schmutzigen Geschirrs wiederfand, schliefen Sascha und Vanya noch. Ich kochte mir Kaffee, um den Kater zu vertreiben, und entzifferte mit Mühe meine eigene Schrift. Die rätselhafte russische Seele gibt es nicht. Die russische Seele ist nicht rätselhafter als der morgendliche Kopfschmerz nach einem Besäufnis.
Dankeschön, Jens Mühling, nochmal für diese Stelle, womit wir wieder bei dem Wodka-Klischee waren. Aber das hatten wir ja schon mal. Hast du das bestätigt gesehen, dass es diese russische Seele nicht gibt oder glaubst du noch an sie?
Naja, wie schon gesagt, ich bin überzeugt davon, dass es sie gibt. Also, dass es tatsächlich so eine russische Eigenart gibt, sich einen Glauben zu suchen. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine russische Seele gibt, sondern das Kreuz der russischen Seele ist und dass hier so ein bisschen schizophren ist oder sozusagen eher eine multiple Persönlichkeit ist. Also es gibt eben in Russland Glaubenssysteme, Seelensysteme, die von denen man eigentlich annehmen würde, dass sie in einem Land zur gleichen Zeit nebeneinander existieren können. Die sich eigentlich gegenseitig auch ausschließen. Also diese gleichzeitige orthodoxe Wiedergeburt, daneben trifft man dann eben auf diese Hardcore-Kommunisten, die es immer noch überall gibt. Gleichzeitig gibt es diese Esoteriker, es gibt Nationalisten, Monarchisten. Das stammt auch alles aus ganz verschiedenen Zeiten. Agafja Lykova, die Einsiedlerin, lebt praktisch im 17. Jahrhundert. Ich glaube, dass es so eine Gleichzeitigkeit von Glaubenssystem vielleicht nur in einem Land wie Russland geben kann. Also natürlich, weil es so ein Riesenland ist und weil es Einsiedler wie Agafja Lykova natürlich nur in so einem Land geben kann. Wo soll man sich in Deutschland verstecken als Einsiedler? Aber es ist eben auch so eine gewisse weltanschauliche Verwirrung, die vielleicht auch prägend für Russland ist in der post-sowjetischen Phase.
Dankeschön. Das war Jens Mühling, der uns hier heute sein Buch vorgestellt hat, sein russisches Abenteuer. Und ein Satz taucht darin auch auf, nämlich Russland ist kein Land. Ich glaube, du hast es nicht selber geschrieben, sondern es hat auch jemand der Menschen gesagt, denen du da begegnet bist. Wer da noch mehr Interesse hat, kann dieses Buch gerne lesen. Ansonsten sind wir hier jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Jens. Dann Daniel Stender aus der Online-Redaktion, Markus Franja aus der DRadio-Wissen-Redaktion, Sophie Stiegler aus den Nachrichten, Nastja Schwabska in der Technik und am Mikrofon war Anneke Schäfer. Und wir hören jetzt noch ein Lied zum Abschied, das ist von Zemfira.